Liebe Wolfswinkler, ich freue mich sehr, dass ich nicht nur unter der Woche mal hier im Haus sein darf, sondern auch am Sabbat bei euch. Von daher freue ich mich, diesen Sabbat-Gottesdienst auch mit euch verbringen zu dürfen. Ich möchte mit euch eine Situation, eine Geschichte aus dem Neuen Testament etwas genauer betrachten. Wir schöpfen unseren Glauben ja letztlich aus Gottes Wort und ich möchte mit euch wirklich durch einen Bibeltext durchgehen und eine Situation etwas genauer betrachten. Wir haben das Lied gesungen, nur den Saum deines Gewandes berühren, und genau daran knüpft diese Geschichte an, die wir heute miteinander etwas genauer anschauen möchten. Und ich möchte euch in Markus Kapitel 5 hineinführen, und zwar dort ab Vers 21. Es ist ein Abschnitt im Markus-Evangelium, und ich weiß nicht, irgendwie, glaube ich, funktioniert das da nicht ganz. Kannst du einfach mal nächste Folie? Genau. Dieser Textabschnitt ist etwas länger, aber es ist eine Geschichte, die im Gehen sich entfaltet. Und deshalb gehen wir miteinander auch durch diesen Bibeltext hindurch. Es sind drei Berührungsmomente, die wir betrachten. Aber nicht jeder dieser Berührungsmomente ist berührend. Kommen wir gleich dazu. Jesus war bei den Gerasener, er war im Heidenland in dem Sinne, dort war er aber nicht erwünscht. Man hat ihm gebeten, bitte geh doch wieder in dein angestammtes Land, und das macht Jesus dann auch. Er ist mit dem Boot wieder übergesetzt mit seinen Jüngern und kommt jetzt wieder am See Genezareth wieder in Israel oder im Stammland Israels an. Wir wissen nicht ganz genau, wo er ans Ufer kommt, aber er ist wieder dort, wo man ihn kennt. In Vers 21 von Markus Kapitel 5 heißt es, dass er... Ja, irgendwie ist das etwas schade, wenn das nicht geht. Dass er zurückkommt in sein Land. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am See. Kaum war er also wieder zurück, sammeln sich die Menschen sofort wieder um ihn. Wahrscheinlich hat man das Boot schon von Weitem gesehen und man hat gewusst, hey, das ist Jesus mit seinen Jüngern. Und sofort hat sich eine große Menge am Ufer zusammen gefunden und die haben Jesus erwartet, weil Jesus mittlerweile ja recht bekannt ist. Das ist der, bei dem Menschen heil werden. Und diese Volksmenge, die wird uns noch etwas beschäftigen dann später. Vers 22, und es heißt dort, und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus. Und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Der Jairus kommt also jetzt als Oberster der Synagoge, auch ein bekannter Mann. Und eine ganz berührende Geschichte eigentlich, dieser Mann, dieser Jairus, der wirft sich vor Jesus zu Füßen und er bittet um das Leben seines Kindes. Es entfaltet sich hier eigentlich eine Geschichte um einen Mann, einen Vater, der um das Leben seiner Tochter ringt. Und ich kriege einfach, doch, da ist es. Und ich glaube, das ist schon ein ganz spannendes Motiv für diese Geschichte, die sich jetzt entfaltet. Da ist ein Vaterherz, das um das Leben seines Kindes ringt. Und er kommt zu Jesus, weil er glaubt, eine Berührung von Jesus kann helfen, kann Leben spenden. Hast du mir einen anderen? Okay, danke. Vers 23, und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komm doch und leg ihr die Hände auf. Berühre sie also, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Hier wird dieses grundsätzliche Motiv in dieser Bibelgeschichte eröffnet. Jesus ist der Lebensspender. Und wenn Jesus jemanden berührt, fließt Lebenskraft. Und dieser Vater ringt also um dieses Mädchen, sein Kind. Auch das eigentlich ein ganz spannendes Motiv. Und jetzt macht sich Jesus tatsächlich aufgrund des Glaubens dieses Mannes, dieses Vertrauens, das dieser Vater hat, macht sich auf, um diesem Mädchen zu helfen, um es zu berühren. Und jetzt folgt in der Erzählung wie ein Bruch. Vers 24 heißt es nämlich jetzt, und er ging mit ihm und es folgte ihm eine große Menge. Die große Menge ist also jetzt auch unterwegs. Die wollen natürlich sehen, was Jesus da tut. Man ist, wie man auf gut Schweizerdeutsch sagt, gwundrig, oder? Man will sehen, was der macht. Da passiert was da, wo Jesus ist. Da will man dabei sein. Das gibt ja manchmal auch spannende Kontroversen, insbesondere wenn dann noch die Pharisäer kommen zum Beispiel. Und da will man dabei sein. Die große Menge folgt also mit, und so ist auch eine große Menge, ein Gedränge, und Jesus beginnt sich in dieses Dörfchen oder diese Ortschaft hineinzubewegen, in diesen engen Gassen, die es da gibt. Und dann heißt es plötzlich, Vers 25, und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. Im Hebräischen nennt man solch eine Frau eine Zaba. Das ist jetzt nicht eine Frau, die einfach ihre Regel hat, sondern es ist eine, die seit 12 Jahren blutet. Nun, das ist die Situation der Frau. Und ich möchte diese Situation euch noch etwas erläutern, weil offensichtlich jetzt auch Markus, der uns das erzählt und berichtet, wie es da war, jetzt uns auch spezifische Informationen zu dieser Frau gibt. Vers 26 heißt es nämlich jetzt, und sie hatte viel erlitten. Na, irgendwie glaube ich, der Gott auch nicht. Genau, da ist diese Frau. Die ist eben wörtlich, ich habe es da auch hingeschrieben, im Zustand des ständigen Fließens von Blut. Nun, das ist vielleicht nicht so appetitlich, aber das ist das, was der Markus uns hier berichtet. Und es heißt dann eben in Vers 25, beziehungsweise 26, und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Diese Frau wird also jetzt geschildert als eine Frau, die natürlich seit Jahren versucht, dieses Problem wegzukriegen. Weil das ist ein riesiges Problem. Und ich möchte euch etwas in dieses Problem hineinführen, was das uns da begegnet. Da ist eine Frau, die blutet seit 12 Jahren. Und ihr wisst vielleicht, nach jüdischem Verständnis und auch wenn man die alttestamentlichen Vorschriften zu Rate zieht, dass dies ein Zustand ist von Unreinheit. Und unrein bedeutet nicht einfach nur, naja, das ist nicht einfach ein hygienisches Problem, sondern es ist ein soziales, es ist ein psychisches Problem. Und es ist ja und insbesondere hier auch ein physisches Problem, also echte Krankheit. Das ist ständiger Verlust von Lebenskraft, die wir hier geschildert bekommen. Diese Frau ist sozial isoliert, weil man als Unreine ja auch keine Begegnung mit anderen haben darf oder keine Berührung mit anderen Menschen zum Beispiel. Die lebt also seit 2 Jahren eigentlich auch im Umstand, dass sie eigentlich geächtet ist, nicht in Berührung kommen darf mit anderen, denn wir wissen aus dem Alten Testament, wenn jemand in Berührung kommt mit einem Gegenstand, mit einem Bettlaken, mit einem Alltagsgegenstand, einem Stuhl, wo eine Zaba, also eine blutflüssige, in dem Sinne war oder in Berührung war, ist dieser Gegenstand auch unrein, und wenn ich mich darauf setze, bin ich auch unrein. Die Frau war also eigentlich ständig auch im Reinigungsprozess. Ich weiß nicht, wer in diesem Haushalt auch noch gelebt hat. Interessanterweise wird sie nicht Witwe genannt und auch nicht Mädchen. Man kann davon ausgehen, die war verheiratet. Vielleicht war sie verheiratet, weil der Mann mittlerweile das nicht mehr aushielt, weil er eigentlich überall, wo seine Frau ist, selber auch sich im Unreinen bewegte. Und wenn er selbst unrein ist, kann er ja auch nicht in der Gesellschaft sein. Also hier entfaltet sich eigentlich eine Tragödie. Wenn wir in 3. Mose 15 lesen, zum Beispiel nur um uns einen plastischen Eindruck davon zu geben, 3. Mose 15, da werden diese Reinheitsgebote gegeben, da heißt es im Vers 19, wenn eine Frau Ausfluss hat, und zwar den Blutfluss ihres Fleisches, so soll sie 7 Tage lang in ihrer Unreinheit verbleiben, und jeder, der sie anrührt, wird unrein sein bis zum Abend. Das wird dann auch weiter ausgeführt. Vers 31 heißt es dann, 15, Vers 25. Lesen wir 25. Wenn aber eine Frau ihren Blutfluss eine lange Zeit hat, außerhalb der Zeit ihrer monatlichen Unreinheit oder über die Zeit ihrer monatlichen Unreinheit hinaus, so wird sie unrein sein während der ganzen Dauer ihres Ausflusses, wie in den Tagen ihrer monatlichen Unreinheit, so soll sie auch dann unrein sein. Das ist die Lebensrealität, oder? Also einfach jetzt nochmal biblisch begründet. Diese Frau ist ausgestoßen, unrein, lebt in einer sozialen, religiösen Isolation, denn es heißt auch, dass man zum Beispiel als solcher nicht in den Tempel gehen durfte oder konnte. Man war also eigentlich auch vom religiösen Leben mehrheitlich ausgeschlossen. Neben dem physischen Leid also auch psychisches. Physisches Leid wird auch unterstrichen, es heißt nämlich, dass sie bei vielen Ärzten war und viel erlitten hat. Die wollte natürlich heil werden und ging zu den Ärzten. Wir wissen aus den jüdischen Schriften Talmud und Midrasch, was das bedeutet, denn es wird dort berichtet, es gibt etwa 10 verschiedene Behandlungsmethoden, die dort beschrieben sind für eine Zaba, eine blutflüssige Frau. Da gibt es zum Beispiel, dass man ein Straußenei verbrennen soll und dann, dass die Asche des Straußeneis muss in ein Stofftuch eingenäht werden und diese Straußenei-Asche muss man dann bei sich auf dem Körper tragen, in diesem Stofftuch zum Beispiel. Oder es gibt diverse so Heiltrunks, die man anbietet. Zum Beispiel sollte man da zum Beispiel 3 persische Zwiebeln in Wein aufkochen und dann diesen Sud trinken. Und das würde dann Heilung bringen. Oder es gibt eine Behandlungsmethode, wo es heißt, dass man ägyptisches Gummi mit Wein aufkocht, mit Aloe und Gartenkrokus zum Beispiel. Und dieser Trunk macht dann heil. Es gab aber auch noch ganz andere Behandlungsmethoden. Zum Beispiel eine Schocktherapie. Man hat also, lesen wir in diesen jüdischen Schriften, solch eine Frau an einen Scheideweg geführt, also eine Weggabelung, und da sollte sie mit einem Becher Wein sich setzen vor dieser Weggabelung und dann kommt der behandelnde Arzt von hinten und erschreckt sie. Und durch dieses Schockerlebnis mit dem Wein in der Hand soll dann plötzlich der Blutfluss aufhören. Zum Beispiel. Oder noch eine weitere Behandlungsmethode möchte ich euch nicht vorenthalten. Zum Beispiel gab es die Anweisung, 7 Gruben zu graben, in denen man dann junge Reben verbrennt. So in jeder Grube wird ein kleines Feuer gemacht mit jungen Reben, die man da verbrannt. Und wenn dann die verbrannt sind, dann soll sich diese Frau in die Asche setzen. Zuerst in die erste Grube, dann in die zweite Grube, dann in die dritte Grube, in die vierte. Nach der 7. ist sie heil. Nun, ihr seht schon, allein an diesen Behandlungsmethoden, wenn Markus hier sagt, sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten, dann kann man das anhand dieser Behandlungsmethoden durchaus etwas nachfühlen. Da war keine Heilung, da waren vielleicht Brandwunden am Hintern oder es wurde einem speiübel nach solch einem Trunk, aber von Heilwerden keine Spur. Zudem hat sie dadurch, und das war damals natürlich ähnlich wie heute, wenn man Spezialbehandlungen und Spezialärzte aufsucht, ist das teuer. Es heißt, sie hat all ihr Gut draufgegeben. Die ist mittlerweile auch mehr oder weniger verarmt. Das heißt, das Schicksal dieser Frau ist umfassend. Und es nimmt uns eigentlich hinein in eine Situation, die schon fast bildhaften Charakter bekommt, für die Situation von uns Menschen generell. Unsere Situation ist vergleichbar mit dieser Frau, so werde ich mal sagen. Eigentlich ist das ein hoffnungsloser Fall. Und jetzt hört sie von Jesus. Und sie hört von Jesus, was er tut, was er lehrt. Ich denke, das ist nicht nur so ein einmaliges, kurzes Geschichtchen, das sie hört, sondern sie hört von Jesus. Die Kunde von ihm dringt in ihr Haus, in ihre Isolation hinein, in ihre verzweifelte Situation. in ihre Verarmung, in ihre Verlassenheit, in ihre physische, schmerzliche Situation. Und da keimt Hoffnung auf. Jesus, bei ihm werden Blinde sehend, Lahme gehen, Menschen finden zum Heil, und genau das ist jetzt, was sie antreibt. Es heißt dann im Vers 27, als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Was wir hier lesen, ist nicht eine irgendwelche Frühform von magischem Verständnis, dass irgendwie magische Kräfte von Jesus ausgehen, sondern was diese Frau tut, ist stimmig mit ihrer Situation, denn sie weiß, sie ist eine Ausgestoßene, sie ist eine Unreine. Sie kann sich nicht einfach öffentlich in diese Menge hineinstellen, Jesus gegenübertreten als eine Unreine und sagen, Herr Jesus, bitte hilf mir, so wie es Jairus machte. Sondern sie weiß, ich muss das im Geheimen tun. Und so schleicht sie sich, sie nimmt all ihren Mut, hat wahrscheinlich auch die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, und in diesem Menschengedränge drängt sie sich irgendwie hinten nach zu diesem Jesus hin und hinterlässt eigentlich, nach jüdischem Verständnis, eine riesige Spur von unreinen Menschen, weil sie hat sich da sicherlich mit diesen Menschen gerieben und ist in Berührung gekommen, und das wollte oder sollte auf keinen Fall öffentlich werden. Von hinten, möglichst unbeobachtet, unbemerkt. Wenn ich nur in Berührung mit Jesus komme, dann werde ich heil. Interessanterweise, und das finde ich hier in diesem Text schon bemerkenswert, heißt es nämlich, Vers 28, denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Man könnte hier auch übersetzen, dann werde ich gerettet, denn das Verb ist sozo, das verwendet wird, und das wird auch im Kontext der Rettung, der also umfassenden Wiederherstellung des Wohls eines Menschen verstanden. Und diese Rettung erwartet sie von Jesus. Und in dieser Erwartung, in diesem Glauben, getrieben von dieser Hoffnung, Jesus kann mich retten. Nur eine Berührung mit ihm kann bereits diese Lebenskraft schenken, die mein Leben wiederherstellt. Von der getrieben macht sie also das, was sie eigentlich nicht machen sollte oder tun durfte. Und interessanterweise heißt es, sobald sie also in ihrer Sehnsucht nach Heilung sich durch diese Menge gedrängt hat und zum Saum des von Jesus hinkam und sie ihn berührte, von dem Moment an heißt es, sogleich, genau in dem Moment geht Kraft aus. Vers 29, es heißt, und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Sofort geht also Kraft aus. Merci, Herr, fürs Wechseln. Weil sie eine bewusst gesuchte Berührung im Glauben mit Jesus hat. Von Jesus geht Lebenskraft aus. Wie gesagt, hier geht es nicht um Magie oder irgendwas, sondern es geht um die grundsätzliche Verständnis, dass da, wo Jesus ist, da ist Leben. Und wer immer in Berührung mit Jesus kommt, findet Leben. Heilung im umfassenden Sinn. Und was jetzt passiert, ich denke, das muss für diese Frau unglaublich gewesen sein. Sie wollte das ja im Stillen tun, im Geheimen, aber schon alleine diese Erfahrung zu machen, dass durch diese kurze Berührung, diese gesuchte Berührung mit Jesus, etwas mit ihr geschieht. Und ich weiß nicht, das muss sie ja physisch gespürt haben, da passiert was. Das muss unglaublich gewesen sein. Eine unglaubliche Erfahrung. Lebensverändernde Erfahrung. Aber es sollte geheim bleiben. Nur Jesus macht jetzt genau das nicht. Er bringt das ins Öffentliche. Vers 30. Jesus aber, der an sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft, also eine Dynamis von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand berührt? Nun, ich gehe davon aus, so wie ich Jesus verstehe, das war eine rhetorische Frage eigentlich. Er kannte diese Frau. Ich kann mir vorstellen, wie Jesus, der sich da durch die Menschenmasse drängte, eigentlich schon gesehen hat, wie diese Frau sich ihm nähert, wie sie im Glauben hofft, eine Berührung mit ihm zu finden. Und als das dann geschieht, macht er es öffentlich. Er macht diese Zaba, diese Unreine, jetzt öffentlich, stellt sich, so könnte man zuerst meinen, bloß. Oder? Jetzt, wer hat mich berührt? Und diese Frau zittert jetzt auch. Sie hat Angst, weil sie genau weiß, was jetzt passieren könnte. Wenn das öffentlich wird, dass sie als blutflüssige Frau, und das seit 12 Jahren, man kennt sie im Dorf, man weiß, wer die ist, mit der will niemand was zu tun haben oder in Berührung kommen in dem Sinne. Wenn die jetzt öffentlich wird, das wird eine Katastrophe. So denkt sie vielleicht. Aber etwas ist ja an ihr geschehen. Etwas ist anders. Und so heißt es jetzt, Vers 32, und ich überspringe 31 bewusst, weil da ist eine andere Berührungssituation. Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Und das zeigt schon, der Text sagt, Jesus wusste genau, wer da war. Er sah sich um nach der, die das getan hatte. Er kannte diese Frau schon. Aber er macht Blickkontakt. Er ruft aus der Menge heraus. Versteht ihr? Wer die bewusste Berührung mit Jesus sucht, wird von Jesus gefunden, identifiziert, dreht sich ihm dieser Person zu, etabliert Blickkontakt, macht Beziehung öffentlich. Und genau das geschieht hier. Vers 32, 33 dann, aber die Frau kam mit Furcht und Zittern. Sie ist jetzt, wird's öffentlich. Sie wusste, was an ihr geschehen war und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. So im Sinne von, Herr, ich bin unrein und jetzt bin ich geheilt und was weiß ich. Sie legt wahrscheinlich ihr ganzes Lebensschicksal vor Jesus. Da wird nicht gefiltert. Sie sagt ihm die ganze Wahrheit, was auch immer diese ganze Wahrheit bedeutet. Nur du weißt vielleicht, aber auch nur Bruchstücke, was die ganze Wahrheit ist in deinem Leben. Über dich. Das legt sie hier. Herr, hier bin ich. Ja, ich habe es getan. Und Jesus sagt im nächsten Vers, er aber sprach zu ihr, Vers 34, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Ich weiß nicht, wie das für die Leute damals war, weil sie war ja stadtbekannt und sie haben wahrscheinlich gedacht, oh, die war mit mir in Berührung. Eigentlich hätte hier die Hälfte der Menge sagen müssen, ups, wir sind unrein, wir müssen nach Hause, müssen unsere Waschungen machen und so weiter. Das geschieht hier aber nicht. Aber letztlich wird sie aber jetzt nicht als Unreine in der Öffentlichkeit identifiziert, sondern Jesus sagt zu ihr, Tochter. Kind. Übrigens, das ist ja ein Motiv, das kennen wir schon, hat schon angefangen. Ein Vaterherz, das um das Leben seiner Tochter ringt. Der Jairus. Das war ja die eigentliche Mission von Jesus. Tochter. Versteht ihr, wenn wir die bewusste Berührung mit Jesus suchen, werden wir von dem Mann, von der Frau, zum Sohn, zur Tochter. Jesus etabliert Beziehung. Und jetzt kommt das Spannende, finde ich. Diese Kraft, die ausgeht, mehr als Heilung, genau so haben wir schon angesprochen. Also das wird übrigens hier auch gesagt. Dein Glaube hat dich gerettet. Hier wird es nämlich jetzt so übersetzt, da ist so. Dein Glaube hat dich gerettet. Also wieder ganz hergestellt, auch vor Gott. Du bist nicht kultisch unrein vor Gott. Gott nimmt dich an in all deinen Facetten mit deiner ganzen Wahrheit, wie es ja hier geschrieben ist. Mit all dem, was dein Leben ausmacht, mit deiner ganzen Not. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall bei Jesus. Für all jene, die die Berührung mit ihm suchen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich habe mal die Formel aufgestellt. Also da ist eine Berührung. Eine Berührung von Mensch zu Jesus. Eine bewusst gesuchte Berührung. Die Folge ist Rettung. Im Vers 31 wird auch eine Berührung angesprochen. Vers 31. Als Jesus fragte, ja, hallo, wer hat mich da berührt? Da wundern sich die Jünger über diese Frage nicht, weil sie denken, das weißt du ja eh, sondern sie wundern sich darüber, Hallo, du bist in einem Gedränge drin, du bist ständig in Berührung mit Menschen. Da muss man sich, ihr kennt wahrscheinlich solche Situationen, wenn man sich irgendwie durch eine Menschenmasse hindurch zwängen muss, weil da ist eine, da ist man ständig in Reibung miteinander, in Berührung. Und diese Geschichte geht ja davon aus, wenn Jesus einen Menschen berührt oder wenn wir einen oder wie die Frau, wenn ich Jesus berühre, dann geht Lebenskraft von ihm aus. Wieso passiert das nicht mit der Menge? Und da merkt ihr, geht es nicht um Magie. Da ist kein Automatismus. Es geht um die bewusst gesuchte Berührung. Die gesuchten, bewussten Momente in meinem Alltag, wo ich mich zu Jesus wende. Auch wenn es nur das Gewand ist. Wo immer ich mich im Gebet an ihn wende, wo immer ich mich vor seinem Wort befinde und sage, Herr, sprich zu mir. Überall dort, wo ich die bewusst gesuchte Berührung mit Jesus suche, das stimmt jetzt nicht ganz deutsch, aber da geht Lebenskraft aus. Aber bei der Menge passiert nichts. Ich habe es mal so genannt. Die Menge, das sind die Zaungäste. Vielleicht kann man das nächste. Das sind diejenigen, ich sage jetzt etwas despektierlich, die religiösen Gaffer, die sagen, oh, da ist was Spannendes, oder Religion ist toll, oder da gibt es irgendwie, Kirche ist schön, da interessiert man sich vielleicht für irgendwelche Formen oder formelhaften Dinge, oder ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, das ist, so bin ich sozialisiert, da gehöre ich einfach hin, das sind meine Leute. Aber Kraft geht vielleicht davon nicht aus. Sie geht von keinem. Ein Zaungast bleibt ein Zaungast. Und selbst wenn man noch so interessiert ist, was sagt Jesus da, was macht er da, was tut er, das ist noch spannend, da fließt keine Kraft. Kraft fließt dort, wo ich die bewusste Berührung suche. Und ich glaube, dass das im Leben nicht eine ist. Ich habe mir anhand dieser Geschichte gesagt, das ist eigentlich so meine Metapher auch für mein Andachtsleben, für mein Gebetsleben, für mein Leben mit Jesus im Alltag. Herr, darf ich wenigstens dein Gewand berühren? Du bist so beschäftigt, du hast so viel zu tun. Das ist jetzt sehr menschlich gedacht. Das sind so viele andere Menschen. Nur das Gewand, das reicht schon. Aber immer wieder mir bewusst zu werden, auch wenn das nur so ist, Jesus schenkt mir seine ganze Aufmerksamkeit. Er ruft uns aus der Menge in seine Kindschaft. Da gehören wir hin, da sind wir, Töchter, Söhne. Weil wir eine Berührung mit Jesus hatten, ist da Rettung. Wir sind keine Zaungäste, ich nenne es jetzt so, wir sind Saumgäste. Da passiert was. Es geht also darum, dass wir die Berührung mit Jesus suchen. Tagtäglich, immer wieder neu. Denn es ist nicht die Religion, in der wir stehen, die Traditionen, die wir vielleicht oder für uns als schön und wertvoll erachten, sondern es ist die persönlich gelebte Beziehung zu Jesus, die wirklich Kraft spendet, die wirklich verändert. Und das ist das Beispiel dieser Frau. Das andere Beispiel ist, man kann in Berührung sein mit Jesus und doch ungerührt bleiben. Bei der Menge ist das der Fall. Die Geschichte geht jetzt weiter. Und das mache ich nur noch im Telegram-Stil, das könnt ihr selber noch lesen. Jesus geht jetzt weiter, nachdem diese Frau zur Tochter wurde, identifiziert wurde, wo er zu ihr noch sagt, und das ist noch ganz wichtig, im Vers 34 heißt es, geh hin im Frieden, im Shalom, es ist alles gut. Beziehung ist hergestellt. Ich kenne dich jetzt. Übrigens, in der Kirchengeschichte hat man versucht, dieser Frau einen Namen zu geben, weil es geht doch nicht, dass die Frau keinen Namen hat. Wie das Mädchen da, von dem ich da die Kindergeschichte habe. Sie wird nicht benannt. Aber in der Kirchengeschichte hat man versucht, ihr Namen zu geben. Und es gibt zwei Traditionen. Die eine sagt, es ist die Veronika oder die Benedikte. Ja, irgendwie sowas. Berenike, die Berenike, so ist es. Weil man das Gefühl hat, die muss man doch irgendwie mit Namen identifizieren. Nun, der Name ist bei Jesus registriert, aber eigentlich das Wesentliche ist, dass sie Tochter ist. Dass sie Kind Gottes ist, das ist das Wesentliche. Und ich finde das so eine schöne Aussage, geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Dass der Begriff Tochter kommt gleich im nächsten Vers wieder. Jetzt knüpft man wieder an der Jairus-Geschichte. Das ist auch so ein Motiv. Und jetzt geht Jesus in das Haus dieses glaubenden Vaters. Und da sind viele am Weinen und so, man kommt zu ihm, im nächsten Vers heißt es, man kommt zu ihm, ja, du musst gar nicht mehr kommen, die Tochter des Jairus ist gestorben. Das hat gar keinen Sinn, man muss gar nicht mehr kommen. Jesus geht trotzdem dorthin, da ist man schon am Weinen, da sind schon die Klageweiber da, was eigentlich, so sagt man das damals halt, was eigentlich zeigt, man hat das verifiziert, das Töchterlein ist wirklich tot. Und da ist man am Klagen und Weinen und Jesus schickt alle aus dem Raum raus, er nimmt aber den Jairus mit und seine Frau plus drei seiner Jünger. Im Raum der Glaubenden und nicht um irgendein Spektakel zu vollziehen, sondern im Raum der Glaubenden vollzieht sich jetzt ein weiteres Wunder. Hier ist aber Jesus derjenige, der jetzt die Berührung sucht. Und wo Jesus die Tochter berührt, ihr die Hand reicht, aufersteht sie. Wenn der Mensch eine bewusste Berührung mit Jesus sucht, vollzieht sich Rettung. Wenn Jesus eine bewusste Berührung mit seinen Töchtern, Söhnen sucht, vollzieht sich ewiges Leben, Auferstehung. Da hat der Tod keine Macht. Ich finde das eine berührende Geschichte. Oder es sind eigentlich eben drei berührende Geschichten, wobei die eine mir zu denken gibt, weil ich mir immer wieder sagen muss, ich will nicht Teil der Menge sein. Ich will nicht einfach so mitschwimmen, so da sein, einfach nur so schauen, beobachten, was Jesus tut. Nein, ich will eine bewusste Berührung mit ihm jeden Tag neu, weil diese rettet. Macht mich zum Sohn, macht dich zur Tochter. Und wer Sohn oder Tochter ist, wird von Jesus berührt, so dass ewiges Leben geschenkt ist. Ich denke, dass diese Geschichten deshalb so auch erzählt sind, weil sie genau diesen tieferen Erzählstrang eigentlich auch mitnehmen. Wer mit Jesus in Berührung lebt, der lebt. So gehe also nun hin, mein Sohn, meine Tochter, im Frieden und sei gerettet von deiner Plage. Amen. Ich darf euch einladen, zum Gebet aufzustehen. Ja, allmächtiger Gott und Vater, wir möchten dir an diesem Sabbatmorgen von ganzem Herzen dafür danken, dass wir hier versammelt sein dürfen als deine Kinder. Und deine Vaterliebe ist so viel größer als diejenige von Jairus damals. Und doch ringst du auch um unser Leben. Dir ist alles daran gelegen, dass wir Leben haben. Und dafür bist du, Herr Jesus, in diese Welt gekommen. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass wir in dir einen nahbaren Gott erkennen dürfen, den wir berühren dürfen, ja, den wir berühren sollen. Und so wollen wir, auch wenn wir vielleicht einmal auch die Kraft gespürt haben, die von dir ausgeht, dies immer wieder neu erfahren und erleben, dadurch, dass wir die Berührung mit dir bewusst suchen in unserem Alltag. Herr, von dir geht Lebenskraft aus. Du rettest, du veränderst jede Lebenssituation letztlich zum Guten. Bei dir gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Niemand von uns ist einer. Nein, du kennst uns als Tochter, als Sohn. Du nimmst uns hinein in deine Familie, in deine Lebensrealität. Ich möchte dir von ganzem Herzen dafür danken, dass wir in diesem Bewusstsein leben dürfen. Ich danke dir, dass es auch deine Berührung ist, die uns immer wieder neu trifft und dass es eine Berührung ist, die eben zum Leben und ins Leben führt. Wir dürfen Hoffnung haben, auch über dieses Leben hinaus, und dafür möchten wir dir von ganzem Herzen danken. So lass uns deshalb freudige Zeugen sein, als Menschen in dieser Welt, die dich gefunden haben, die wissen, dass bei dir Heil ist und damit eben andere Menschen auch von dir hören und in ihnen die Hoffnung aufkeimt, da ist jemand, bei dem gibt es Rettung. So lass uns Botschafter dieser Rettung sein und wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.